Sie hören den Kurier.
Cancel Culture. Was ist das? Spätestens seit der MeToo-Bewegung sprechen auch wir in Österreich über dieses Thema. Kurz gesagt, es geht darum, bestimmte Personen aufgrund ihrer Meinung aus dem öffentlichen Diskurs auszuschließen. Aber warum macht man das? Warum streicht eine Universität Mozart aus den Lehrplänen? Warum wird eine bekannte Feministin auf einmal von Events ausgeladen? Darüber hat vor kurzem eine hochkarätige Runde in der Aula der Wissenschaften in Wien gesprochen. Der Kurier war dabei und hat die wichtigsten Aussagen und Meinungen zusammengefasst. Mein Name ist Elena Krishan und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Wie viele andere politische Debatten hat auch die Cancel Culture den Weg von den USA nach Europa gefunden. Und zwar spätestens durch die MeToo-Bewegung 2017. Hinter dem Canceln steckt eine sehr alte Grundsatzfrage. Darf man Künstler und Werk trennen? Fragen Sie sich doch einmal selbst. Darf man noch Michael Jackson hören, trotz der Pädophilie-Vorwürfe? Darf man Peter Handke, dem vorgeworfen wird, den Genozid von Srebrenica zu leugnen, den Nobelpreis verleihen? Oder die Musik des Antisemiten Richard Wagner auflegen? Die Werke von Künstlerinnen und Künstlern werden immer öfter boykottiert und nicht mehr im historischen Kontext betrachtet. Fragen der Justiz, Politik und Gesellschaft werden zu Fragen der Kunst. Schauen wir uns ein paar aktuelle Beispiele an. Die Universität Oxford will Mozart nur noch eingeschränkt lehren. Nicht deshalb, weil er etwas verbrochen hat. Vielmehr soll im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung Platz für andere Musikformen wie Hip-Hop, Jazz oder Kompositionen aus Afrika geschaffen werden. Oder ein anderes Beispiel. Die Feministin Alice Schwarzer hat das Kopftuch als die Flagge des politischen Islam bezeichnet. Alice Schwarzer hat in den 70ern unter anderem für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gekämpft und damit eine große Frauenbewegung ausgelöst. Heute kämpft Schwarzer gegen den politischen Islam. Wegen ihrer Haltung zur Verschleierung von Frauen wird ihr von modernen feministischen Gruppen Rassismus vorgeworfen. Sie haben deshalb Auftritte von Schwarzer boykottiert und gestört. Alice Schwarzer, Straßennamen, Kinderbücher, Musik und Filme. Wie weit darf politische Korrektheit gehen? Wo hört die Meinungsfreiheit auf? Wo beginnt Zensur? Und wo beginnt Verhetzung? Das wird an Österreichs Hochschulen nun bundesweit diskutiert. Zuletzt gab es eine hochrangig besetzte Podiumsdiskussion mit Professorinnen und Institutsleitern aus Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck und einer Sprecherin der ÖH gegeben. Im Zentrum der Diskussion ist die Frage gestanden, ob die Cancel Culture die Wissenschaftsfreiheit gefährde. Grundsätzlich gilt, wie immer, vieles liegt im Auge des Betrachters. Es gibt aber auch klare rechtliche Grenzen.
Die Grenzen sind einfach dort, wo Gewalt, Unterdrückung und Antidemokratisches gefordert wird.
Das sagt Reinhard Heinisch vom Institut für Politikwissenschaft und Soziologe von der Universität Salzburg. Abgesehen davon soll laut Heinisch möglichst viel erlaubt sein und vor allem unbeliebte Meinungen geschützt werden.
Die Redefreiheit ist nicht, dass man die populäre Rede schützt, sondern die schützenswerte Rede ist die unpopuläre Rede. Und ich muss immer da überlegen, wer ist der Letzte und wer ist der, den man eigentlich nicht mag. Dieses berühmte amerikanische Diktum, ich hasse, was du sagst, und ich sterbe dafür, dass du sagen kannst.
Alles kann man trotzdem nicht sagen. Ein Beispiel aus der Vergangenheit. Der verstorbene Professor Taras Borodajkiewicz, der jahrelang seine Nähe zum Nationalsozialismus im Lehrsaal zum Vorschein gebracht hat, wurde spät aber doch zwangspensioniert. Auf die Wissenschaftsfreiheit kann sich nicht jede Meinung stützen, sagt Lamis Kaksadeh, Professorin am Institut für öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre von der Universität Innsbruck.
Der Punkt, der natürlich immer wieder angesprochen wird, wenn man über Cancel Culture spricht, ist die Wissenschaftsfreiheit. Und da muss man zunächst einmal sagen, die Wissenschaftsfreiheit ist ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht. Das ist ein Grundrecht, das im Staatsgrundgesetz verankert ist. Und diese Wissenschaftsfreiheit ist zunächst einmal ein Recht, das den Einzelnen vor dem Staat schützt.
Studierende an der Universität Wien kennen diesen Satz. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Das steht im Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes aus dem Jahr 1867. Das bedeutet unter anderem, dass der Staat nicht berechtigt ist, im Sinne der Wissenschaftsfreiheit einfach Forschung und Lehre an ideologischen Zielen auszurichten. Cancel Culture bewegt sich auf einer Ebene, auf der die Betroffenen Schutz vor anderen Personen suchen. Deshalb dient die Wissenschaftsfreiheit in diesem Zusammenhang nicht als Schutzschild für Meinungen, die nicht belegbar sind.
Es gibt diese Fälle, wo Forscherinnen und Forscher berichten, dass sie schon versuchen zu antizipieren, ob die Behandlung gewisser Themen Probleme machen kann. Ja, das ist natürlich sozusagen vorauseilend, vermeidet man schon gewisse Themen. Und das ist dann ein Problem, das ich nicht so sehr in der Wissenschaftsfreiheit als juristischen Begriff verorten würde, sondern wo ich uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst in die Verantwortung nehmen würde und sagen, da müssen wir ein bisschen sensibler werden.
Und dann gibt es noch die Meinungsfreiheit, sagt Kaksade.
Gerade diese Grund- und Menschenrechte gehen ja auch von dem Grundmodell aus, dass wir in einer demokratischen, in einer pluralistischen Gesellschaft leben. Ja, das sagt ja auch der EGMR, wenn er zum Artikel 10, also zur Meinungsfreiheit spricht, sagt er, wir müssen auch Meinungen akzeptieren, die verstören und die schockieren. Das bedeutet nicht, dass ich nicht alles sagen darf. Wir haben zum Beispiel im ABGB den Paragraph 1330, also Ehrenbeleidigung, ich darf nicht alles sagen. Ja, wir haben nationalsozialistische Wiederbetätigung, die verboten ist. Es gibt rechtliche Grenzen, aber zunächst einmal sagen uns die Grund- und Menschenrechte, in einem bestimmten Raum muss es möglich sein, sich hier auszutauschen.
Spielregeln gibt es also sowohl rechtlich als auch in der Wissenschaft. Die Wissenschaftsfreiheit ist nämlich an ihren Methoden geknüpft. Das bedeutet, dass prinzipiell zwar jedes Thema diskutiert werden kann, die Inhalte müssen aber durch empirische Forschung oder aufgrund einer Datenlage belegbar sein.
Wir sind ja unseren eigenen Methoden verpflichtet, ja. Mhm. Und dann würde ich natürlich sagen, wo sind die Belege? Woher kommt das? Mhm. Ja. Und auf dieser Ebene kann ich dann einer solchen Meinung begegnen. Mhm. Ja. Also, das ist, glaube ich, das ist der wichtige Punkt, den man ja nicht aus den Augen verliert. Yeah. Wissenschaftsfreiheit bedeutet ja nicht, dass ich alles einfach irgendwie sagen kann, was ich glaube, sondern wir sind hier verpflichtet, nachzuweisen, mit welcher Methode wir zu diesem Ergebnis gekommen sind.
In der Wissenschaft muss man also Aussagen belegen, im Alltag oft nicht. So wird etwa in sozialen Medien darüber entschieden, wer oder was gecancelt wird, ohne dass wissenschaftliche Methoden dabei eine Rolle spielen. Die Shitstorms, die dabei entstehen, werden dann von klassischen Medien übernommen. Aber auch im realen Leben können Proteste entstehen. Wenn sich Studierende bei einer Veranstaltung an ihrer Fakultät zum Beispiel so diskriminiert fühlen, dass sie den Raum verlassen. Das war bei der Veranstaltung an der Angewandten Universität Wien der Fall, als Alice Schwarzer zu Wort kam. Kea Bayer, die stellvertretende Vorsitzende der österreichischen Hochschülerinnenschaft, versteht die Studierenden, die entweder den Saal verlassen haben oder zu einer Gegenveranstaltung gegangen sind.
Es handelt sich dabei einfach um eine Person, die eine Haltung vertritt, die eine Personengruppe, die sowieso schon diskriminiert ist, noch weiter diskriminiert. Mhm. Und es wäre mit großer Voraussicht auch in der Veranstaltung zu solchen Themen gekommen. Und dann finde ich es sehr legitim, da auch wirklich dann einfach zu sagen, nein, wir geben dieser Person nicht noch mehr öffentliche Plattformen, wir lassen dieser Person nicht noch mehr ihre Haltung, die diskriminierend ist, offensichtlich in die Gesellschaft hinaussprechen. Und deswegen kann ich diese Entscheidung, die letztendlich ja getroffen wurde, beziehungsweise den Skandal an sich gut nachvollziehen und finde es legitim, dann auch einfach zu sagen, nein, die Person wird nicht eingeladen.
Das Ziel soll also sein, einen Raum zu schaffen, in dem niemand diskriminiert wird. Das ist schon im Alltag schwierig. Ist es dann überhaupt an einer Universität möglich? Für Oliver Wittuch, Rektor an der Universität Klagenfurt, ist eine freie Debattenkultur wichtig. Es kann aber von zwei Seiten zu Störungen kommen. Einerseits sei es schwierig einzuschätzen, ob eine böse Absicht hinter bestimmten Aussagen liegt. Wenn sich eine Person, der Rassismus zum Beispiel vorgeworfen ist, verteidigt und im Nachhinein sagt, dass sie das gar nicht so meint. Andererseits ist es laut Vitouch schwierig, wenn sich Studierende schnell einmal persönlich betroffen fühlen und dann gar nicht erst an der Debatte teilnehmen.
Der Unterschied liegt in der Frage, was wird als traumatisierend oder gefährdend empfunden. Also es geht, man kann sagen, soll Alice Schwarzer eine Bühne geboten werden, aber es geht auch sehr stark darum, ob Alice Schwarzer den Studierenden zumutbar ist oder ob das quasi eine Verletzung ist, ihr zuhören zu müssen oder eine Verletzung, überhaupt zu wissen, dass sie auf universitärem Boden spricht, auch wenn man ihr nicht zuhören muss, weil ich muss ja nicht hingehen zu der Veranstaltung.
Ein möglicher Kompromiss ist also, dass Studierende bei sensiblen Themen die Möglichkeit haben, diese für sich selbst zu canceln, zum Beispiel dadurch, dass sie bei einer Veranstaltung einfach nicht erscheinen. Auch Reinhard Heinisch unterscheidet zwischen Lehrveranstaltungen und Veranstaltungen.
Bei Lehrveranstaltungen, die müssen sich ja inklusiv sein. Da muss ich mir überlegen, wen nehme ich mit, wie ist die Diskussion mit unseren Studierenden. Also da muss ich einfach das Ganze breiter angehen. Bei einer Veranstaltung, wo ich dann hingehen kann oder nicht hingehen kann, ist das eine andere Diskussion. Aber da, und das war auch bei unserer Universität die Diskussion, natürlich muss ich Veranstaltungen auch in einer Art und Weise durchführen können, dass sie durchführbar ist, dass es dort nicht zu Demonstrationen, zu Unruhen kommt.
Wie wird nun aus der Ausladekultur eine Einladungskultur, wenn sich Betroffene an der Diskussion beteiligen? Dabei soll es laut Professorin Kaxadeh nicht um den Schutz bestimmter Gruppen gehen, sondern um ihre Befähigung, sich selbst zu vertreten. Anstatt Gruppen gleich als vulnerabel zu labeln und sie vor dem Diskurs zu schützen, soll man ihnen Instrumente in die Hand geben, um sich mit Themen auseinandersetzen zu können, sagt sie.
In der Lehre halte ich es für ganz wichtig, dass man diese Debattenräume einfach eröffnet und den Studierenden auch zeigt, wie man sich argumentativ auseinandersetzt. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass man alles hinnehmen muss. Ja, natürlich nicht. Aber ich soll vor allem einmal diese Instrumente an die Hand bekommen, wie ich mich austausche.
Empowerment statt Schutz. Studierende sollen Instrumente erlernen, die sie zum universitären Diskurs befähigen. Diese Diskurse sollen auf der Methodik der Wissenschaft beruhen. Denn nicht nur die Themen, die diskutiert werden, sind wichtig, sondern auch die Personen, die diese Themen diskutieren. Cancel Culture macht nicht nur Aussagen und Ideen zu Tabus, auch Personen können ausgeschlossen werden.
Ein Aspekt, der Cancel Culture so problematisch macht, ist, dass man eine ganze Person dann cancelt. Ja? Dass ich sage, ich lasse mich auf diese Debatte ein und versuche argumentativ dem zu begegnen. Und ich glaube, dass die Universitäten hier sehr viel leisten können, gerade in den Lehrveranstaltungen wie Seminaren, ja? Auch in Übungen, wo es um diesen Diskurs geht und wo man diesen Raum ja auch eröffnet.
Das Phänomen Cancel Culture ist nicht allein dafür verantwortlich, dass das Debattieren an der Universität möglicherweise zu kurz kommt. Auch die Pandemie ist daran schuld. Die Lehrveranstaltungen haben in den vergangenen 1,5 Jahren online stattgefunden, hinter Bildschirmen mit ausgeschaltetem Mikrofon.
Das ist ja was uns allen die letzten 3 Semester so gefehlt hat, weil wir alle in den virtuellen Raum verbannt waren, wo sich das nicht gleich abbilden lässt. Ja, also das ist ja auch sozusagen ein Effekt von Corona, dass dieser Debattenraum fehlt. Und da sind wir eben darauf angewiesen, dass das auch teilweise unmittelbar stattfindet.
Was die Lehrpläne betrifft, wird Mozart an den Universitäten Österreichs wohl nicht zugunsten nicht weißer Kompositionen gestrichen. In Salzburg wird dafür auf Vielfalt unter den Professoren und Professorinnen geachtet, sagt Reinhard Heinisch.
Ich halte wenig davon, das jetzt künstlich zu befruchten, sondern ich muss einfach schauen, dass ich so ausschreibe und so besetze, dass ich möglichst viele Lebensentwürfe versammle in meinem Institut, in meinem Fachbereich, weil natürlich die Diversität kommt aufgrund der Lebenserfahrungen zustande. Und das ist schwer zu lernen, sondern das ist etwas, was ich erfahren muss. Und diese Unterschiedlichkeit an Perspektiven, an Sensibilisierungen ist eine Unterschiedlichkeit der Lebensentwürfe.
Auch in Klagenfurt sind die Professoren selbst für diese Themen verantwortlich, betont Rektor Oliver Wittuch.
Die Curricula sind ja meistens nur sehr grobe Rahmen, was abzudecken ist. Und mit welchen Inhalten das dann tatsächlich gefüllt ist, ist der Verantwortung und auch den wissenschaftlichen Standards überlassen, denen sich die jeweiligen Vortragenden verpflichtet fühlen.
Für die ÖH ist das aber nicht genug, weil dadurch nicht immer Diskriminierung verhindert werden kann, kritisiert Kea Bayer. Sie fordert auf jeden Fall eine konkrete Anlaufstelle für Studierende, die sich diskriminiert fühlen.
Dann, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist es aus meiner Sicht sehr nötig und hilfreich, Stellen gegen Diskriminierung an jeder Hochschule einzuführen, die unabhängig sind vom sonstigen Lehrpersonal. Das ist nämlich häufig das Problem, wenn sich Studierende wegen eines solchen Falls an Lehrpersonen wenden, dann können diese Lehrpersonen nicht unbedingt was dagegen tun, einfach weil sie selbst ja in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Hochschule stehen.
Mhm.
Und deswegen braucht es unabhängige Stellen, die dann vielleicht rechtlich beraten können, vielleicht auf psychologische Beratung weiterverweisen können und so weiter.
Dieses Projekt möchte die ÖH nun angehen. Es soll also eine freie Diskussionskultur herrschen, die wissenschaftlich fundiert ist und in der niemand diskriminiert wird. Wo, wenn nicht an der Uni, ist der Platz dafür, sagen die Diskussionsteilnehmenden. Darf man also noch Michael Jackson hören, Peter Handke den Nobelpreis verleihen oder Richard Wagner auflegen? Das ist nicht so einfach und allgemeingültig zu beantworten. Je nach Kontext und Publikum müssen Veranstalter überlegen, wer eingeladen werden soll und mit welchem Ziel. Und dann kann man immer noch individuell entscheiden, ob man hingehen möchte oder eben nicht. Das war's schon wieder mit dem Daily Podcast des Kurier. Heute mit mir, Elena Krishan. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis morgen!